Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es aller Voraussicht nach auch noch lange bleiben. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über das Für und Wider von Betriebsräten. Wie zeitgemäß ist diese Form der Arbeitnehmervertretung in Unternehmen eigentlich noch? Wo liegen die Schwierigkeiten und welche alternativen Modelle gibt es? Meine Gesprächspartner zu diesem Thema sind Dr. Matthias Kast und Hannes Bark, Fachanwalt bzw. Rechtsanwalt für Arbeitsrecht bei Vanguard und in ihrer täglichen Arbeit im Schwerpunkt mit Betriebsratsthemen beschäftigt. Wir beginnen das Gespräch immer mit einem Fall aus der Praxis. Lieber Herr Dr. Kast, welcher Fall veranschaulicht die aktuelle Lage in Betriebsräten aus Ihrer Sicht besonders gut?
Hallo, Herr Herrendorf. Da fällt mir ganz spontan ein Fall ein, der mich wirklich länger beschäftigt hat. Das war ein Mitarbeiter eines größeren Unternehmens, viele Jahre, Jahrzehnte Betriebsrat, davon die letzten 10 Jahre Betriebsratsvorsitzender, der mich irgendwann gleich zweifach überrascht hat. Der kam nämlich zu einem Zeitpunkt, als wir uns mitten in Betriebsratsverhandlungen, die sehr konfliktbelastet waren, auf den Arbeitgeber zu und meinte zum einen, er könne diesen ständigen, jahrelangen Streit letztlich nicht mehr aushalten. Er sei psychisch belastet und einem Burnout nahe, wo ich mir dachte, huch, das wurde mir dann vom Arbeitgeber berichtet, das hätte ich nicht erwartet, denn der machte auf mich wirklich den Eindruck eines gestandenen, mit allen Wassern gewaschenen Arbeitnehmerkämpfers, der plötzlich eine ganz andere Seite offenbarte, der offensichtlich regelhaft zermürbt war von diesem jahrzehntelangen Kampf mit dem Arbeitgeber, mit den Gefechten aus dem Schützengraben heraus. So, dann hat sich der Arbeitgeber auf dieses Gespräch eingelassen, hat dann mit dem Arbeitnehmer nach längeren Verhandlungen und einer ordentlichen Abfindung, die ihm zugesagt wurde, eine Aufhebungsvereinbarung abschließen können. Und dann kam die zweite Überraschung, dass der Mitarbeiter dann nämlich, als es um die Erstellung des Arbeitszeugnisses ging, nachgerade darum gebettelt hat, seine Betriebsratstätigkeit, für die er sich wirklich jahrelang in die Brust geworfen hat und auf jedem Podium diese Rolle betont hat, etwas zu nehmen und totzuschweigen.
Okay, warum wollte er das nicht mehr?
Naja, weil er genau wusste, mit einer Erwähnung seines Betriebsratsamtes und möglicherweise noch dazu 12 Jahre Betriebsratsvorsitzender, wird die Suche nach einer adäquaten Neubeschäftigung deutlich schwerer, wenn nicht verunmöglicht. Ja, und das kennzeichnet für mich natürlich auch die Defizite in diesem ganzen Konstrukt.
Ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was von diesem Fall lässt sich verallgemeinern? Also welche Phänomene, die Sie da erlebt haben, erleben Sie häufiger oder kennzeichnen heute dieses Verhältnis von Unternehmen und Betriebsräten?
Naja, dass es halt nicht so gelebt wird, wie das Gesetz sich das vorstellt. Vertrauensvolle partnerschaftliche Zusammenarbeit im bestverstandenen und ja Idealverständnis der Parteien, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet, dann müsste das ja eigentlich fast ein Prädikat sein, wenn man nach so vielen Jahren verantwortungsvoller Mitarbeitervertretung aus einem Unternehmen ausscheidet. Aber es ist leider in der Praxis genau das Gegenteil. Es ist ein Malus. Es ist ein absolutes Negativkennzeichen für jeden Personaler, der eine solche Bewerbung auf den Tisch bekommt, der sich sagt, bloß die Finger weg davon. Also ich habe es noch nie erlebt in den vielen Jahren Beschäftigung, dass ein Arbeitgeber so eine Bewerbung überhaupt nur ansatzweise ernsthaft in Betracht gezogen hätte. Ja, die solch ein Zeugnisinhalt aufweist.
Dann wollen wir mal nach den Ursachen suchen. Herr Bark, fangen wir mal beim Betriebsverfassungsgesetz an. Das ist ja nur die gesetzliche Grundlage für all das, über das wir heute sprechen wollen. Wie passt das noch zur heutigen Arbeitswelt oder passt es überhaupt noch zur heutigen Arbeitswelt?
Zu der Frage muss man eindeutig Nein sagen. Also die moderne Arbeitswelt, die wir auch als Arbeiten 4.0 bezeichnen, ist eben gekennzeichnet durch Digitalisierung, durch Dezentralisierung, flexibles Arbeiten, agiles Arbeiten. Und da passen diese Strukturen des Betriebsverfassungsgesetzes, was in der Grundstruktur auch 1920 schon etabliert wurde durch das Betriebsrätegesetz, passt da nicht mehr dazu. Es sind starre Fristen, starre Formen, starre Kommunikationswege und die Modernisierung des Betriebsverfassungsgesetzes, eben angepasst an die modernen Formen der Arbeit, ist komplett an dem Gesetzgeber vorbeigegangen.
Das klingt nach einem grundlegenden Problem. Wozu führt das? Also ist damit Konfrontation im Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber automatisch angelegt oder wird es zumindest angenommen, dass es diese Konfrontation immer gibt?
Das Betriebsverfassungsgesetz hat eben immer noch diesen machtlosen und fremdgesteuerten Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin im Blick und will diesem fremdgesteuerten und machtlosen Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin eben ein kollektives Gremium an die Seite stellen gegenüber dem machtvollen Arbeitgeber beziehungsweise dem übermächtigen Arbeitgeber.
Wie reagieren junge Leute auf sowas? Also das stelle ich mir schon für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwierig vor, aber gerade bei Jungen scheint das ja aus einer anderen Zeit zu stammen.
Das ist so. Also das Interesse geht allgemein zurück und dieses abnehmende Interesse, das ist meines Erachtens auch im Gesetz eben durch diese starren und unumstößlichen Formalien angelegt. Es findet keine Digitalisierung statt. Also der Gesetzgeber hat jetzt eine Novelle im Juni 2021 angestoßen, beziehungsweise die ist auch in Kraft getreten am 18.06.2021. Aber da hat er diese Digitalisierung, die es eigentlich bedarf und diese Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes verpasst und eigentlich nur noch weitere Schwellen und Hürden aufgebaut. So beispielsweise wurde zwar ermöglicht, dass Betriebsratssitzungen auch unter Einsatz von Video- und Telefonkonferenzen stattfinden können, hat aber gleichzeitig gesagt, dass die Präsenzsitzung, also die körperliche Anwesenheit der Betriebsratsmitglieder, immer noch Vorrang hat. Und außerdem muss die Geschäftsordnung des Betriebsrates diesen Einsatz der Video- und Telefonkonferenz vorsehen. Und einem Viertel der Mitglieder muss es ermöglicht werden, innerhalb einer vom Vorsitzenden des Betriebsrates gesetzten Frist dem Einsatz der Video- oder Telefonkonferenz zu widersprechen.
Das klingt jetzt wahrlich nicht flexibel, um sehr vorsichtig zu sagen. Herr Dr. Kass, was hat das für Folgen? Also wer sitzt dann wirklich im Betriebsrat? Wer geht da rein und wer geht da nicht rein?
Das ist halt genau das Problem. Ja, es gehen eben nicht die rein, die man sich dort wünschen würde. Motivierte, engagierte Mitarbeiter, die sagen, ich will auch noch was werden, ich will auch noch was erreichen im Sinne der Belegschaft. Sondern es gehen nach meinem Eindruck leider die Menschen in die Betriebsräte, die was ganz anderes suchen, die vor allem den sicheren Arbeitsplatz wünschen, den Sonderkündigungsschutz wünschen, und dann geht der Abwehrkampf los. Dann wird jede Initiative des Arbeitgebers torpediert und es wird eben nicht im Sinne der Belegschaft initiativ agiert, dass man sich mal Gedanken macht, was kann ich für die Belegschaft erreichen? Und das habe ich ein grundsätzliches Problem, und ich habe auch das Gefühl, dass die jüngeren Mitarbeiter, dass die auf diese Form der konfliktbelasteten Verhandlungen und Streitregelungen einfach keine Lust mehr haben. Die sagen, wir stellen uns was anderes vor und begegnen dann aber einem solchen starren gesetzgeberischen Konzept und einer Tradition über die letzten Jahrzehnte, die sich genauso herausgebildet hat, wie wir sie immer auf den Tisch bekommen, wenn es zum Streit kommt. Wir kriegen natürlich nur die pathologischen Fälle, da geht es uns ein bisschen so ähnlich wie den Ärzten, aber da lässt sich schon ein gewisser Schluss draus ziehen. Da hat die junge Generation einfach keine Lust mehr. Und das führt dann zu einer Veralterung, ja, sowohl in den Betriebsräten, wie dann auch, wenn es um die Wahlen geht, wenn man sich die Wählerlisten mal anschaut, wer kandidiert da eigentlich? Das sind selten die engagierten, ehrgeizigen, konstruktiv aufgesetzten, von ihrem Mindset aufgestellten Mitarbeitergenerationen.
Ist das dann so, dass die Menschen, die da Mitglied sind, nachher vom Beruf Betriebsrat sind?
In vielen Fällen ist das so, dass die wirklich über Jahre, in meinem Beispielsfall sogar Jahrzehnte, in diesem Gremium sitzen. Ja, also wenn man sich mal die großen Unternehmen ansieht, die börsennotierten Unternehmen, da hat man ganze Betriebsratsgenerationen. Ja, da findet auch so ähnlich, ja, etwas statt, so Ämterpatronage, ja, dass dann im Grunde schon der Nachfolger ausgeguckt wird. Das ist dann schon im eigentlichen Sinne, ist da kaum ein Neuanfang mehr möglich für Unternehmen, weil da wird die Tradition der konfliktbelasteten Regelung betrieblicher Gegenstände wird von einer Betriebsrätegeneration in die nächste weitergereicht.
Ich hätte auch den Eindruck, dass die Leute gar nicht mehr so richtig ins Unternehmen zurückkehren können, weil sie so viele Jahre im Betriebsrat sind, dass sie ihren eigentlichen Beruf wahrscheinlich schon gar nicht mehr richtig kennen und deshalb auch daran festhalten, dass das wäre jetzt so mein Eindruck.
Das ist ein weiterer Befund. Also wer mal Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Betriebsrat war, noch dazu freigestelltes Betriebsratsmitglied, also ausschließlich Betriebsratsarbeit erledigt hat, der erfährt natürlich eine Distanz zu seinem eigentlich erlernten und zuvor ausgeübten Beruf. Und dem fällt es natürlich auch schwer, dann wieder zurückzukehren. Ja, und dann wieder kündigungsgefährdet zu sein, da kommt ja einiges dazu.
Welche Rolle spielen die Gewerkschaften in dem Zusammenhang?
Das ist natürlich ein weiteres Thema, dass Betriebsverfassungsrecht nicht isoliert im luftleeren Raum steht, sondern aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung, die wir jetzt mit diesem Institut haben, sich natürlich darum auch eine kleine Industrie gebildet hat. Also das sind zum einen die ganzen beratenden Bereiche, aber es sind auch die von Ihnen angesprochenen Gewerkschaften, die Betriebsräte häufig als verlängerter Arm der Gewerkschaftsarbeit im Betrieb missverstehen. Denn das wird einfach so als Befund akzeptiert zu sagen, Gewerkschafts- und Betriebsratsinteressen sind deckungsgleich. Und das sind sie in vielen Fällen einfach nicht, weil die Gewerkschaften verbandspolitische Agenda verfolgen, die in vielen Fällen nur sehr eingeschränkt deckungsgleich oder übereinstimmen mit den spezifischen Interessen in diesem betreffenden Unternehmen.
Ich habe den Eindruck, dass wir da jetzt auf gleich mehrere Schwierigkeiten auf einmal treffen. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die ein großes Interesse daran haben, in den Betriebsrat zu gehen und da zu bleiben, also die Konfrontation zu suchen. Und wir haben auf der anderen Seite das, was Sie gerade Industrie genannt haben, also jede Menge Player drumherum, die auch ein Interesse daran haben, dass die Situation so verworren, so konfrontativ bleibt, wie sie eigentlich ist. Das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre das auch für den Arbeitgeber eine sehr komfortable Situation, weil er dann ja einen schwachen Betriebsrat hat. Herr Bark, ist das wirklich eine komfortable Situation oder hätte ein Arbeitgeber auch Interesse daran, eine gute, funktionierende Arbeitnehmervertretung zu haben?
Also der Arbeitgeber hätte auf jeden Fall ein Interesse daran, allein aus dem Grund, dass der Betriebsrat nämlich wichtige Entwicklungen im Unternehmen allein durch eine Abwehrhaltung oder eine Blockadehaltung einfach blockieren kann und so auch die Entwicklung des Unternehmens und auch die Interessen der Belegschaft nicht unbedingt vertritt.
Kennen Sie so Beispiele, einer von Ihnen beiden, also in Unternehmen, in denen das gut funktioniert?
Ja, also ich meine, die Corona-Pandemie hat uns das ja vor Augen geführt. Da ging es ja in einer ganzen Reihe, Hunderten, Tausenden von Unternehmen, wurden zu Anfang letzten Jahres Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit abgeschlossen. Und das in einer Kürze, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Also da sieht man, die Krise schweißt zusammen. Da haben sich die Betriebsparteien mal wieder auf ihre Rolle besinnt, aus meiner Sicht, und sind raus aus dem Schützengraben gekommen und haben sich überlegt, was brauchen wir, damit wir diese Corona-Pandemie möglichst unbeschadet überstehen. Und da ist die Kurzarbeit natürlich ein ideales Instrument. Und das wurde in Hunderten, Tausenden von Unternehmen einvernehmlich per Betriebsvereinbarung umgesetzt. Da muss nämlich der Arbeitgeber nicht zu Hunderten, Tausenden Mitarbeitern gehen und mit denen Änderungsvereinbarungen zum Arbeitsvertrag abschließen. Und genauso lässt sich das Ganze genauso einfach und kollektiv mit Wirkung für alle Belegschaftsmitglieder auch wieder beenden. Also insofern ist das Betriebsverfassungsrecht und die Instrumente, die es anbietet, natürlich vom Grundsatz her ein hervorragendes Instrument. Und man könnte es eigentlich jedem Betrieb und jedem Unternehmen nur anraten, sich darum zu kümmern, dass es bei ihm einen Betriebsrat gibt. Nur die Praxis, und die basiert natürlich auf der gesetzgeberischen Konzeption, die meines Erachtens das Thema übersteuert, aber dazu kommen wir ja gleich noch, ist leider eine ganz andere. Da haben wir eben den Grabenkampf, die Endlos-Diskussionen, Endlos-Streitigkeiten bis hin zu einem völlig verfahrenen Verhältnis, einer völlig zerrütteten Ehe, wo sich über alles und jedes gestritten wird. Ja, und jede Initiative des Arbeitgebers entweder beim Arbeitsgericht oder in der Einigungsstelle landet.
Sie haben jetzt gerade als einen Vorteil genannt, dass man diese kollektiven Lösungen statt individueller findet. Wie ist das in der Kommunikation? Ich kann mir vorstellen, Sie haben das Beispiel Corona und Kurzarbeit genannt, dass ein funktionierender Betriebsrat ja dann auch für die Kommunikation unglaublich wichtig sein kann, weil er eben auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vermitteln kann, ja, Fragen beantworten kann oder die aktuelle Sachlage vermitteln kann.
So ist es. Das ist der klassische Transmissionsriemen in die Belegschaft. Der vermittelt für den Arbeitgeber im besten Sinne, wenn das gut läuft, dessen Botschaften, nimmt das auf, wie die Belegschaft das empfindet und kommt zurück mit konstruktivem Feedback. So würde das idealerweise laufen.
Ja, kann man sagen, was eine gute Betriebsvereinbarung ausmacht? Gibt es da so Eckdaten, wo Sie sagen, dass so sollte die sein?
Ja, idealerweise auf die Interessen und die Bedürfnisse des Unternehmens, der Belegschaft abgestellt und ein Geben und Nehmen. Ein Leben lassen, das ist die Idealvorstellung. Leider Gottes verlieren die Betriebsparteien in vielen Fällen den Blick genau hierauf, verstricken sich in Prinzipienstreitigkeiten, setzen die Tradition der Konfliktführung fort und dann landet man eben ruckzuck, ehe man sich's versieht, in der Einigungsstelle. Davon profitiert wieder die Beratungsindustrie, zu der auch wir gehören. Das muss man ja ehrlich gesagt auch dazu sagen. Das gehört alles zusammen. Das ist sozusagen ein Gestrüpp von Interessen, die es natürlich dem Gesetzgeber und dazugegebenermaßen extrem schwer macht, hier irgendwas zu verändern, weil sofort irgendjemand schreit, sei es auf der Gewerkschaftsseite, sei es auf der Arbeitgeberseite, sei es in der Beratungsbranche. Das ist alles nicht so einfach, was Änderungen, rechtliche Änderungen in diesem Bereich angeht.
Dann würde ich gerne versuchen, mit Ihnen mal ein paar Lösungen zu besprechen, die es in alternativen oder flexiblen Modellen durchaus auch gibt. Herr Bark, Sie haben gerade die Schwierigkeiten angesprochen, die es in puncto Digitalisierung gibt, die durch die Novellierung nicht behoben worden sind. Aus der Praxis heraus, was kennen Sie an Modellen digitaler Mitbestimmung und auch digitaler Betriebsratsarbeit, die gut funktionieren?
Ein gutes Beispiel wäre da die digitale Wahl zum Betriebsrat beziehungsweise zur alternativen Arbeitnehmervertretung. Da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, können da auch verweisen auf staatliche Parlamentswahlen, also im Ausland, nicht in Deutschland, auch noch nicht etabliert hier. Die sind auch, ich sag jetzt mal, manipulationssicher, ja, also die Befürchtungen, die dahinter stecken, dass man zum Beispiel die manipulieren könnte oder dass der Grundsatz der Geheimwahl verletzt wäre, das können wir nicht bestätigen. Aber auch die Etablierung der digitalen Kommunikation im Unternehmen oder im Betrieb wäre auch zu fördern. Das Betriebsverfassungsgesetz setzt nämlich momentan immer noch die schriftliche Kommunikation als den Grundsatz voraus. Und das wäre angesichts der Flexibilisierungsnotwendigkeit dann auch weiter auszubauen.
Okay, wie würde das dann praktisch funktionieren? Also statt des Schriftlichen, was würde man dann machen?
Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit per E-Mail oder per abgeschlossenem Chatraum und so weiter. Ja. Also dass man wirklich nicht auf diese Schriftform Acht gibt oder beziehungsweise abstellt, sondern wirklich die Textform. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann, also da gibt es ja auch Slack und weitere Kommunikationskanäle.
Also letztlich das, was wir in vielen anderen Lebensbereichen schon erleben. Ne? Also da, wo eine gesicherte Kommunikation oder gesicherte Kanäle geschaffen werden, die wir dann benutzen, sei es bei der Steuererklärung oder anderen Dingen.
Genau. Also es gibt einfach auch keinen Grund, diese Möglichkeiten, die es ja gibt, die ja schon da sind und die den ganz normalen Arbeitsalltag eigentlich auch erleichtern in den Unternehmen, jetzt auch in die betriebsverfassungsrechtliche Sphäre zu transportieren.
Weitere Punkte, um das zu flexibilisieren, sind aus meiner Sicht Größe und auch die Wahlperioden. Die Größe ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch starr. Ne? Also das ist an der jeweiligen Größe der Belegschaft gemessen. Also es erscheint mir eben zu starr. Ist das etwas, was man aufbrechen kann oder sollte?
Auf jeden Fall. Also da gibt es im Betriebsverfassungsgesetz wirklich eine starre Staffelung. Ja. Also angefangen bei 5 Arbeitnehmern, dann bis 20, da ist es dann einer und dann bis 50 und 100. Das sollte man flexibilisieren, auch vor dem Hintergrund, dass man immer wieder Probleme hat und moderne Unternehmen oder Betriebe in diesen alten betriebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriff zu subsumieren, ja, und da einfach zu flexibilisieren und ein angepasstes und ein maßgeschneidertes Modell für das Unternehmen zu finden.
Wie ist es bei den Amtszeiten? Auch die sind ja starr. Erscheint Ihnen das an der Stelle sinnvoll oder wäre es da auch besser, das zu, ja, entweder flexibel zu handhaben und auch die Möglichkeiten der Wiederwahl vielleicht eher zu begrenzen?
Sehe ich auf jeden Fall auch. Also die Begrenzung der Amtszeit und vielleicht auch die Begrenzung der Wiederwahl. Ja? Also es ist ja nicht begrenzt, wie oft ich als Betriebsrat wiedergewählt werden kann. Ja? Jedes Mal 4 Jahre. Das würde auch die Gefahren aus der Betriebsratskarriere so ein bisschen minimieren und auch eine Bindung an die Belegschaft wieder führen und natürlich auch, ich sage jetzt mal, frischen Wind reinbringen.
Kann man das machen? Also kann sich ein Betrieb in seiner Mehrheit dazu entscheiden, das anders zu handhaben, als es da starr geregelt ist?
Das kann der Betrieb machen. Man kann alternative Mitbestimmungsmodelle einführen. Ja, das ist dann auf einer vertraglichen Basis. Aber man kann diese starren Form des Betriebsrates oder des Betriebsverfassungsgesetzes nicht verhindern, wenn ein Teil der Belegschaft sich eben dazu entschließt, einen Betriebsrat zu gründen.
Wie viele sind das dann?
Ja, dazu reichen 3 Arbeitnehmer.
Okay, also das heißt, Sie können in einem Riesenbetrieb eigentlich flexible Modelle einführen, aber wenn 3 sich anders entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, wir haben mögliche Motive ja hier schon diskutiert, dann ist es vorbei mit den alternativen und flexiblen
Modellen. So ist es. Also da wird der Minderheitsschutz über die Interessen der Mehrheit gestellt.
Herr Dr. Kasten, welche anderen Anreize, also jetzt müssen wir ja Möglichkeiten finden, Anreize zu schaffen, dass Menschen eben nicht diesen Sonderkündigungsschutz so nach oben stellen. Welche anderen Anreize kennen Sie oder welche könnten Sie sich vorstellen für Menschen, ja, solche anderen Formen der Mitbestimmung zu führen? Ja,
also da geht es genau darum, dass man eben diese, aus meiner Sicht, diese Fehlanreize, die das Betriebsverfassungsrecht bietet, indem es eben die Menschen motiviert, sich für eine solche Kandidatur zur Verfügung zu stellen und das Amt wahrzunehmen, fördert die eben nicht das Interesse der Belegschaft oder sagen, ich will jetzt hier Initiativen nach vorne bringen, sondern sagen, ich gucke jetzt erstmal primär mal auf mich und sichere mich und mein Arbeitsverhältnis. Dass man die reduziert, dass man das vielleicht also unter die Überschrift stellt, weniger Schutz, mehr Incentive, dass man sagt, ich incentiviere Mitarbeiter, die sich engagieren, die sich für eine solche alternative Mitarbeitervertretung stark machen, ja, im besten Sinne der Belegschaft. Da ist an vieles nachzudenken. Ja, da könnte man sich überlegen zu sagen, es gibt, ja, der Fall VW zeigt es ja schlaglichtartig, wo da die Probleme und Schmerzen sind. Ja, ich zahle denen auch eine adäquate Vergütung, ja, die ihrer Co-Management-Funktion auch Rechnung trägt. Und mach nicht das, was das Betriebsverfassungsgesetz vorschreibt und was ja dann auch zu diesem Strafverfahren hier geführt hat. Und vergüte die entsprechend ihrer ursprünglichen Tätigkeit als Werkzeugmeister oder was auch immer unter Berücksichtigung von Karrieren vergleichbarer Mitarbeiter, was erhebliche Bauchschmerzen und Schwierigkeiten in der Praxis mit sich bringt, das umzusetzen, sondern mach da ein ganz anderes Vergütungsmodell. Ja, vielleicht sogar inklusive einer variablen Vergütung für besondere Betriebsrats in Anführungszeichen Erfolge. Sowas würde ich mir vorstellen. Ja, und der Arbeitgeber das auch unterstützt und sagt, ich habe hier ein Co-Management an meiner Seite, was ich eben jetzt nicht mit Arbeitnehmerschutz versehe, weil das ist auch nicht deren Funktion, sondern ich incentiviere engagierte Mitarbeit im Sinne der Belegschaft.
Herr Dr. Kast, können Sie an dieser Stelle einmal kurz erklären, was bei VW passiert ist und was das Problem
war? Das Problem bei VW war und ist, dass die dort die Co-Management-Funktion des Betriebsrats aus meiner Sicht absolut sinnhaft betonen, ja, aber mit diesem starren Konzept des Betriebsverfassungsgesetzes nicht konform gehen können. So, und deswegen, der Fall Osterloh, um den geht's hier, hat das transparent gemacht. Die haben den nicht nur als Co-Manager behandelt, sondern die haben den auch als Co-Manager vergütet. Und das lässt das Betriebsverfassungsrecht einfach nicht zu. Denn die Konzeption sieht vor, der Mitarbeiter, der sich in den Betriebsrat wählen lässt, der bekommt über die Amtszeit, das ist ein Ehrenamt, die Vergütung, die er vor Eintritt in den Betriebsrat bei der Erstwahl erhalten hat. Da gibt es dann noch Vergütungsanpassungen unter Vergleich auf Mitarbeiter mit vergleichbarer Karriere im Betrieb. Aber ihn dann wie ein Manager zu bezahlen, wenn er als Werkzeugmacher in den Betriebsrat eingetreten ist, ist gesetzlich unzulässig. Das war der Grund für den Strafverwurf. Da gab es ein Strafverfahren an den verantwortlichen Manager bei VW wegen Verletzung des Betriebsverfassungsrechts, wegen Untreue. Das war dann der zweite Vorwurf. Die wurden letztlich freigesprochen, weil sich das Gericht nicht hat überzeugen können oder nicht zu dem Ergebnis kam, dass die da bewusst das Betriebsverfassungsrecht verletzen wollten. Aber der Konflikt mit dem Betriebsverfassungsrecht ist offenbar geworden. Und das zeigt, in welchem Spannungsverhältnis sich der Arbeitgeber hier bewegt. Er will die Betriebsräte zu Co-Managern machen. VW ist auch den konsequenten Schritt gegangen, sie dann auch entsprechend zu vergüten und ist unmittelbar in Konflikt mit der starren gesetzlichen Vorgabe gekommen. Das ist das Problem. Ja, und das führt uns dazu, über Alternativen nachzudenken.
Ich mag diesen Begriff Co-Management total gerne, weil das tatsächlich ein schönes Bild wirft. Also das, was wir vorhin in den Idealfällen diskutiert haben, zeigt das ja auch. Ne? Also eine gute Mitarbeiter-Mitbestimmung oder Führung, ne, aus einem solchen Gremium heraus, ist ja eine Form von Personalführung, im Idealfall auch von Personalentwicklung. Und genau, sollte dann eigentlich genau so vergütet und auch entwickelt werden. Ne? Also dass man in anderen Betrieben gibt es ja auch, also dass Menschen für nichts anderes zuständig sind als
genau das. Kennen wir im Recht ja auch. Ne? Also wir haben den Wirtschaftsausschuss, das ist ein Untergremium des Betriebsrats, der allerdings nur sehr begrenzt Einflussmöglichkeiten hat, der hat vor allem Informationsrechte, aber wir haben zum Beispiel auch etwas wie einen Aufsichtsrat in den Unternehmen, in Aktiengesellschaften vorgeschrieben, in GmbHs fakultativ, aber dass man mehr in diese Richtung denkt und sagt, wir stellen der Geschäftsführung eine Art Aufsichtsrat an die Seite, die die Interessen der Belegschaft aufnimmt, die daraus Initiativen entwickelt, die das zurückspielt in die Belegschaft. Und dann kann man natürlich überlegen, mit welchem Bestandsschutz ist denn eine solche Funktion versehen? Und dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, man macht das dann analog der Regelungen zum Aufsichtsrat. Wenn es einen Vertrauensentzug aus der Mitte der Belegschaft gibt, ist der Arbeitgeber berechtigt, diese Funktion dieses Funktionsträgers zu beenden. Ja? Dass man mal wegkommt von diesem starren Kündigungsschutzmodell des Betriebsverfassungsrechts mit all seinen Auswüchsen, wie sie sich in der Praxis für uns darstellen.
Toller Gedanke, das gefällt mir sehr. Ist mir so noch nicht begegnet, finde ich aber hochspannend. Jetzt haben wir besprochen, wie wir in der Theorie oder im Modell sozusagen Lösungen finden. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine Situation, wie Sie sie auch schon beschrieben haben, nämlich dass es in einem Unternehmen auf Dauer Schützengräben gibt und unsere Dauerstreitigkeiten, die man ja, also man kann sich vor Gericht treffen, aber das ist auch in den seltensten Fällen eine Lösung. Welche andere Form von Lösung für solche Dauerstreitigkeiten kennen Sie oder welche würden Sie empfehlen?
Ja, also das ist ganz schwierig, ja, weil das Einigungsstellenverfahren, was dafür, also für echte Mitbestimmungsstreitigkeiten zur Verfügung steht, ist ja per se nicht verkehrt. Ja. Nun muss man sehen, da hat sich auch eine Industrie drum entwickelt. Da gibt es mittlerweile schon seit vielen Jahren professionelle Einigungsstellenberater, die Einigungsstellenvorsitzenden, die diese Funktion wahrnehmen, die dann auch wieder eine eigene Agenda verfolgen, denn die sterben dann für den Kompromiss, weil sie wissen, wenn sie einen Spruch fällen, dann hinterlassen sie einen Verlierer, werden möglicherweise beim nächsten Mal nicht mehr beauftragt. Die leben von diesem Job. Das sind alles Auswüchse, wo ich mir sage, das ist zum Teil hinderlich. Das verhindert unternehmerische Regelungen im Konsens. Das sollte man auf die betriebliche Ebene zurückführen. Das ist genau dann Bestandteil eines solchen alternativen Mitbestimmungsmodells, dass man innerbetriebliche Schlichtungsmodelle entwickelt, wo eben die Belegschaft sich mit dem Arbeitgeber zusammensetzt und das auf Augenhöhe und da idealerweise eine Schlichtung bewerkstelligt. Und erst im allerletzten Schritt ist dann die Zwangsschlichtung angezeigt, sprich Einigungsstelle oder arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung. Aber das wäre für mich wirklich der allerletzte Schritt. Und so sehen die von uns entworfenen alternativen Mitbestimmungsmodelle auch vor. Möglicherweise mit Quorumsvorbehalt, dass das Ganze nur dann zur Arbeitsgerichtseinigungsstelle gehen kann, wenn ein bestimmtes Mitarbeiterquorum das auch befürwortet. Da ist viel Kreativität möglich und Flexibilität. Aber das hat ja Kollege Bark auch schon ausgeführt, diese Modelle, leider Gottes, die leben so lange, wie sie leben. Sobald sich drei Mitarbeiter finden, die sagen, wir wollen das traditionelle Modell, dann ist das alternative Mitbestimmungsmodell gestorben. Das ist leider so.
Setzt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, einen relativ flexiblen oder kompromissbereiten Arbeitgeber voraus, ne? Weil er muss sich ja ein Stückchen untersetzen und darauf einlassen, dass er auf einer Ebene, auf Augenhöhe
mit den Mitarbeitern. Und er muss vor allem auch das gewähren, was Arbeitgeber in der jetzigen Struktur nicht gewöhnt sind, nämlich echte unternehmerische Einbindung dieses Gremiums. Eben nicht nur die klassischen Tatbestände betrieblicher Mitbestimmung, sondern ein deutliches Mehr, nämlich unternehmerisches Mitspracherecht. Aber das ist eigentlich das, was für Betriebsräte aus meiner Sicht das deutlich attraktivere ist als dieses Klein-Klein der Auseinandersetzung über Arbeitszeit, Urlaubsverteilung. Klar, Vergütung ist immer ein wichtiges Thema, ja, aber dass man einfach mal mitbekommt, in welche Richtung segelt das Schiff? Was haben wir denn vor unternehmerisch? Dass man da die Mitarbeitervertretung mit an Bord holt und dass man diesen Menschen dann auch verbriefte Rechte gibt in dieser Vereinbarung zur alternativen Mitarbeitervertretung, dass sie dort Gehör finden, dass sie dort ihre Ideen und Vorstellungen äußern können. Das ist eigentlich das, was die Belegschaft wirklich nach vorne bringt, aus meiner Sicht, sich da einzubringen.
Herr Bark, ich würde gerne so zum Abschluss noch ein Thema ansprechen. Wir erleben ja nun jetzt gerade in der modernen Arbeitswelt auch immer wieder neue Unternehmensmodelle, die entstehen. Das Jüngste, was wir, glaube ich, alle vor Augen haben, sind die Lieferservices, die jetzt gerade mit so Fahrrädern unterwegs sind. Das sind Modelle, zu denen so ein Betriebsratsmodell überhaupt nicht passt. Wie können in solchen Unternehmen neue Formen der Mitbestimmung entstehen, damit auch da die Menschen nicht ohne Rechte sind?
Das ist natürlich schwierig. Wenn da drei Arbeitnehmer sich finden, die einen Betriebsrat gründen möchten, dann ist es so, dass diese Wahl auch nicht behindert werden kann. Es kann natürlich die Möglichkeit geben, diese alternativen Mitbestimmungsmodelle eben durch Informationen des Arbeitgebers anzuregen. Aber so wirklich einen Etablierungsanspruch hat der Arbeitgeber da nicht.
Aber er könnte wiederum ein Interesse daran haben, seine Mitarbeiter früh an sowas ranzuführen und denen auch sowas vorzustellen, weil mit so einem richtigen Betriebsratsmodell würde er ja unter Umständen sein eigenes Unternehmensmodell gefährden.
Sehe ich schon so, ja. Also das erlebt man immer wieder, dass gerade auch in der Anfangsphase, wo sich der Betriebsrat bzw. die Mitglieder auch finden in der täglichen Kommunikation und in der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten, dass es da immer wieder Reibungspotenzial gibt. Und das steht natürlich diesen Startups, ja, und diesen modernen Unternehmensmodellen entgegen, weil die sind natürlich auf Wachstum gerichtet, ja.
Prima, dann kommen wir zu unserer Abschlussrunde. Die trägt den Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Und ich bitte immer meine Gesprächspartner, jeweils in maximal einer Minute nochmal Tipps zu geben, wie man unser heutiges Thema praktisch umsetzen kann. Lieber Dr. Kast, mit Blick auf die Betriebsratsseite, was möchten Sie empfehlen?
Also ich würde jedem Betriebsrat, der das Amt ernst nimmt und der was bewegen will, empfehlen, letztlich drei Punkte: möglichst nicht in den Schützengraben absteigen, ja, sondern kreative, konstruktive Initiativen verfolgen, die auch die Arbeitgeberinteressen im Blick behalten, ne? Also unter dem Stichwort leben und leben lassen. Zweitens, Verantwortung übernehmen, ja, und nicht aus Angst alles blockieren, was der Arbeitgeber Ihnen auf den Tisch legt an Initiativen, ja, sondern das konstruktiv begleiten. Und das Dritte, die Belegschaft einbinden. Ja, nicht als abgehobenes Raumschiff über den Mitarbeitern schweben, sondern das Vertrauen in der Belegschaft stärken durch ständige Information und Aufnahme von Initiativen aus der Belegschaft und den Arbeitgeber dann entsprechend überzeugen und in die Pflicht nehmen. Das wären meine Tipps an die Betriebsräte.
Herr Bark, was sind Ihre Tipps für die Arbeitgeberseite?
Dr. Kast hatte das vorhin schon angesprochen. Es gibt ein Gebot im Betriebsverfassungsrecht und das ist das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und das ist mehr als nur dieses rechtliche Klein-Klein beziehungsweise diese Grabenkämpfe. Es hat auch einen menschlichen Aspekt und ich kann nur empfehlen, den Betriebsrat wirklich wertzuschätzen, mit ins Boot zu holen und auf Augenhöhe mit ihm zu verhandeln.
Dann gibt es zum Abschluss von mir auch noch ein paar hoffentlich hilfreiche Hinweise. Auf der Seite vanguard.de findet man aktuelle Blogbeiträge zu wichtigen gesellschaftspolitischen und arbeitsrechtlichen Themen und natürlich auch alle Folgen unseres Podcasts. Die andere Möglichkeit, mehr zu unserem heutigen Thema zu erfahren und auch in Kontakt mit den Beteiligten zu treten, ist die Seite der Kanzlei auf LinkedIn. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Vanguard spricht. Ich danke meinen beiden Gesprächspartnern. Ich danke Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.